was ich liebe beim Autofahren. Werfunkfreies Radio seit 25 Jahren. Da läuft alles außer Mainstream jeden Tag und jede Nacht. Bleib wie du bist, Werfunk 104.8. Freies Radio darf niemals sterben. Jeder Mensch da draußen kann hier Mitglied werden. Und wenn du was zu sagen hast, kriegst du hier Sendezeit. Die ganzen anderen Sender werden blass vor Neid. Yeah.
Yeah, wir lassen uns nicht gerade biegen.
Herzlich willkommen, liebe Querfunkhörer, bei China intern, der Sendung rund um Chinas Kultur, Wirtschaft, Politik und Menschenrechte. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Anmerkungen habt oder Musikwünsche zum Beispiel, dann schreibt uns eine E-Mail an china-intern@querfunk.de. Zusammenstellung und am Mikrofon Clemens Wolf. We'll be right back. warum Chinesen am 11.11. in den totalen Kaufrausch verfallen. Am 11. November herrscht Ausnahmezustand in China. Wer am Singles Day nicht heiratet, shoppt sich online in Ekstase. Was dahinter steckt und wie die jährliche Rabattjagd genau abläuft, erklärt China-Experte Manfred Görg. Um das Phänomen Singles Day zu verstehen, müssen wir wissen, dass der 11. November in China ein extrem beliebter Tag zum Heiraten ist. In langen Schlangen warten die Paare vor den Standesämtern, um ihre Heiratsurkunde mit dem 11.11. Stempel zu bekommen. An den vielen Singles geht dieser Glücksmoment vorbei und was gibt es Besseres, als das durch Shopping zu kompensieren? Im Gegensatz zu den meisten Mitteleuropäern weisen Chinesen bestimmten Zahlen eine gute Bedeutung zu. Eine andere Eigenschaft, vor allem die junger Chinesen, unter 40 ist es, möglichst günstig viel einzukaufen. Durch das geschickte Verknüpfen dieser beiden Eigenschaften ist der 11.11. der Tag mit dem bei weitem höchsten Shopping-Umsatz in China, wahrscheinlich der ganzen Welt geworden. Wie läuft das nun ab? Die Akteure sind als Anbieter alle Geschäfte, die online handeln, und als Käufer die jungen Chinesen. Schon lange vorher legen sie sich detaillierte Einkaufslisten an und notieren die aktuellen Preise. Es geht um Kleidung und Elektronik, Bücher und Lebensmittel, Spielzeug und Blumen und vieles mehr. Nicht wenige kaufen an diesem Tag ihren ganzen Bedarf für das kommende Jahr. Dieser Run beginnt pünktlich um Mitternacht und Abermillionen Chinesen schlafen in dieser Nacht nicht. Sie sind gut vorbereitet. Ihre WeChat Pay und Alipay Konten sind aufgeladen. Alle verfügbaren elektronischen Geräte, die es im Haushalt gibt, sind einsatzbereit. Es werden mehrere Accounts gleichzeitig genutzt und eine Sekunde nach Mitternacht geht es los. Die Preise sind extrem reduziert. Oft 60%, 70% oder 80%, und da heißt es, schnell zu sein. Bei zahlreichen Artikeln können die ersten 100 Käufer ganz besondere Schnäppchen machen. Diejenigen, die am schnellsten tippen können, haben die größte Chance. Aber trotz des hervorragenden Internets in China bleiben Transaktionen doch manchmal hängen oder stürzen ab. Das führt zu Nervosität, Aggression, großer Anspannung. Letztendlich bekommt aber jeder das, was er möchte, denn die Preise bleiben ja 24 Stunden lang so niedrig. Einzelne Artikel können aber nach kurzer Zeit ausverkauft sein. Deshalb muss man früh und schnell sein. Niemand kauft nur 3 Artikel. Über 10 sind es mindestens und es gibt Käufer, die 80 Artikel in ihrem Warenkorb haben. In der Zahlensymbolik steht die 1 für alleine, der Einzige, also auch für Single. 4-mal die 1 ist dann natürlich prädestiniert, diesen Tag für etwas ganz Besonderes zu nutzen. Was war der wahre Auslöser? Im Jahr 2009 hatte die Firma Alibaba, Betreiber des Online-Shops Taobao, die Idee, durch eine spezielle Aktion sich tief in Hirn und Herz aller Chinesen einzubrennen. Sie haben den 11.11. wegen dessen Bedeutung gewählt, waren sich aber bewusst, dass sie damit ein Risiko eingehen, weil er in der Mitte zwischen dem chinesischen Nationalfeiertag und Weihnachten liegt. Also zwischen 2 Ereignissen, an denen ebenfalls viel gekauft wird. Die Aktion bestand darin, viele Artikel mit einem extrem hohen Rabatt anzubieten, genau für diesen einen Tag. Aus diesem einmaligen Versuch ist ein jährlich wiederkehrendes Shopping-Erlebnis geworden, das seinesgleichen sucht und die Chinesen voll in den Bann zieht.
向前走，就不可能回头啊。朋友别哭，我依然是你心灵的归宿。朋友别哭，要相信自己的路。红尘中有太多茫然痴心的追逐，你的苦我也要感触。
China macht deutlich, wie innovativ man im Hinblick auf Technik und Bauwesen vorgehen kann. Wie die Nachrichtenwebseite Deep News berichtet, haben Drohnen und Roboter eine ganze Autobahn von fast 160 Kilometern Länge gebaut und das ganz ohne menschliches Zutun. Etwa 10.000 Drohnen arbeiteten in perfekter Synchronisation zusammen, was dem Bericht zufolge fast an eine moderne Militärparade erinnerte. Wo früher tausende Arbeiter nötig waren, erledigen heute Maschinen den Job schnell und präzise. Der Bau dieser riesigen Strecke markiert eine neue Ära mit minimaler menschlicher Beteiligung und maximaler Effizienz, wuchs die Straße aus dem Nichts. Drohnen und Roboter dürften demnach den Autobahnbau revolutionieren. Sie sollen die 160 Kilometer lange Strecke in kürzester Zeit gebaut, präzise Arbeiten durchgeführt und sich dabei völlig selbstständig koordiniert haben. China hat damit ein starkes Zeichen gesetzt. Der Bau der Zukunft ist schnell, effizient und technologisch hoch entwickelt. Doch nicht nur China setzt im Straßenbau auf Hightech. In Indien entsteht aktuell eine 314 Kilometer lange Hochgeschwindigkeitsstrecke, die Mumbai mit Zaroli verbindet. Die Bauarbeiten schreiten zügig voran, während zudem in Gujarat eine wichtige Brücke zwischen zwei Schnellzugstationen fertiggestellt wurde. Auch hier kam modernste Technologie zum Einsatz, um die Bauprojekte zu beschleunigen und die Qualität zu verbessern. Ob Autobahnen oder Schnellzüge, China setzt bei der Infrastruktur auf Drohnen und Roboter. Die Projekte zeigen, wie sich das Bauwesen in rasantem Tempo verändert. Was früher Monate oder Jahre dauerte, erledigen heute Maschinen in Rekordzeit. Die technologische Revolution könnte schon bald auch in anderen Ländern Schule machen und das Bauwesen weltweit nachhaltig verändern. Thank you. China unterwandert Deutschland. Spuren führen ins Kölner Rathaus. Der Machthunger von Chinas Präsident Xi kennt wortwörtlich keine Grenzen. Mit clandestinen Operationen nimmt Peking Einfluss auf in Deutschland lebende Chinesen und deren Nachkommen. Auch die deutsche Politik hat China im Visier, wie der Fall einer hochrangigen Mitarbeiterin des Kölner Rathauses zeigt. Im Frühjahr 2017 reichte in Köln eine illustre Runde China-stämmiger Kaufleute beim örtlichen Finanzamt einen Satzungstext ein, um einen Verein zu gründen. Auf den ersten Blick wirkt der deutsche Zhejiang Unternehmen Verein e.V. DZU wie der harmlose Zusammenschluss von Einwanderern aus Fernost, die sich für florierende Geschäfte untereinander vernetzen wollen. Doch der Eindruck dürfte trügen, der Verein hat zumindest auch eine politische Agenda. Laut Homepage des Vereins will der DZU sich aktiv am Aufbau und der Entwicklung des angestammten Heimatlandes beteiligen und helfen, die große Sache der friedlichen Wiedervereinigung Chinas zu unterstützen, sich entschieden gegen die Unabhängigkeit Taiwans zu stellen. Dass lokale Unternehmer in Köln eine Anzeige an Taiwan richten, dessen Unabhängigkeit in Frage stellen und gegen die demokratische Regierung agieren, muss als einigermaßen bizarr erscheinen. Allerdings dürfte nach NTV-Recherchen dahinter ein klarer Plan stehen. Der Verein unterhält enge Verbindungen zur sogenannten Einheitsfront. Dabei handelt es sich um eine Strategie der Kommunistischen Partei Chinas, alle Vereinigungen und wichtigen Personen außerhalb der Partei in den eigenen Machtbereich zu integrieren und auf Linie zu bringen. Wenn diese Auseinandersetzung nun in die Reihen der zugewanderten Chinesen getragen wird, birgt das ein erhebliches Konfliktpotenzial für die deutsche Gesellschaft. Deutsche mit chinesischen Wurzeln geraten unter Druck, sich öffentlich im Sinne Pekings zu äußern und zu verhalten. Ferner könnte die Kölner Vereinsspitze mit ihrem Mini-Manifest einen weiteren Keil zwischen die Auslandschinesen und ihre neue Heimat treiben. Wie sonst ließe sich der Appell zur Anti-Unabhängigkeit verstehen. Schließlich ist die Bundesregierung mit dem demokratisch regierten Taiwan wirtschaftlich eng verbandelt und pflegt auch gute politische Kontakte. Eine Win-Win-Situation, wie es die Vereinsvertreter behaupten, ergibt sich für Deutschland nicht. Warum offizielle Vertreter der Domstadt die Vereinsgründung dennoch durch ihre Anwesenheit aufwerten, ist fragwürdig. Allerdings reichen die Bande zum Regime sogar bis in die Rathausspitze. Auf einer geleakten Liste mit Kontaktpersonen der Einheitsfront in Deutschland steht eine Frau, die seit Jahren eng mit der Kölner Stadtregierung zusammenarbeitet. Zhu Meng fungiert als Chefin der China-Beratung Join Universe am Rhein. Gleichzeitig wird sie als China-Beraterin und Wirtschaftsbotschafterin der Domstadt aufgeführt. Auf Fotos, die einige Jahre alt sind, posiert Zhu mit dem ehemaligen Oberbürgermeister Rürgen Roters von der SPD und dessen Nachfolgerin Henriette Reker.
Yeah.
Und nun der Auszug aus dem Buch China 151, das riesige Reich der Mitte in 151 Momentaufnahmen. Das Buch stammt von François Hauser und Volker Hering. Und unser heutiges Thema sind die Minoritäten, irgendwie süß. 56 Volksgruppen hat China. 55 von ihnen werden bei Bedarf in bunte Kostüme gesteckt. Xiao He hat einen guten Job. Alle 2 Stunden zieht sie die Tracht der Bai-Nationalität an und tanzt zusammen mit 17 anderen Mädchen vor dem historischen Stadttor von Dali in der Provinz Yunnan. Begeisterte Touristen zücken ihre Fotoapparate und machen zum Abschluss ein Erinnerungsfoto mit den bunt gewandten Tänzerinnen. Dass Xiao He keine Bai, sondern Han-Chinesin ist, stört nicht weiter. Hauptsache bunt, grazil und fotogen. Sieht man von den Tibetern und Uiguren ab, die hier nicht Thema sein sollen, hat der Umgang der Han-Chinesen mit ihren Minderheiten ein wenig was von einem Streichelzoo. Zwar gibt es seit Gründung der Volksrepublik durchaus ernst gemeinte Ansätze zur Erhaltung der lokalen Kulturen und Bräuche. Auch auf wissenschaftlicher Ebene passiert viel, was die Erforschung der verschiedenen Ethnien und Sprachen angeht. Nur welcher Tourist hat schon die Zeit und den Nerv, sich durch 2 Stockwerke Dongba-Hieroglyphen oder die komplizierte Geschichte der Yi in Südwestchina zu fressen? Der durchschnittliche Han-chinesische Tourist und auch der westliche Fotograf hat seine Minderheiten lieber pittoresk und fotogen. Und so tanzen sie durch die zunehmend gleich aussehenden, neu aufgebauten Altstädte, manchmal als Bai, dann als Nashi und zuweilen auch als Miao. Für ein kleines Entgelt darf der Tourist sich in Tracht schmeißen und mittanzen. Eine unschlagbare Erinnerung für das heimische Fotoalbum. Und nun ein Veranstaltungstipp. Weihnachten kommt näher und da lohnt es sich vielleicht, eine Eintrittskarte zu kaufen für Shen Yun. 5000 Jahre lang blühte die göttliche Kultur im Land China. Der Schatz der Menschheit war fast verloren, doch Shen Yun bringt mit fesselnder Musik und bezaubernden Tänzen diese glorreiche Kultur wieder zurück. Mittels der universellen Sprache von Musik und Tanz knüpft Shen Yun einen wundersamen Bildteppich mit himmlischen Reichen, alten Heldenlegenden und Heldengeschichten der Neuzeit und nimmt sie mit auf eine Reise durch 5000 Jahre chinesische Kultur. Feen tauchen aus einem Meer wogener Wolken auf, Mongolen reiten durch die Grassteppe, so weitläufig wie der Himmel. Klassische Geschichten über Liebe und Verlust, voller Humor und Heldentaten werden lebendig. Sie werden erstaunt sein, wie lebhaft, anregend und tiefgründig klassische chinesische Kultur sein kann. Ihre atemberaubende Schönheit und gewaltige Energie lässt das Publikum aufgerichtet und inspiriert zurück. Und hier die Termine für 2025, 28. Januar bis 2. Februar in Berlin, Theater am Potsdamer Platz. 5. Februar bis 9. Februar, Frankfurt Jahrhunderthalle, 11. bis 16. Februar in der Stadthalle in Mülheim an der Ruhr, 2. bis 5. März Ludwigsburg, 7. bis 9. März in der Oper in Leipzig, 24. bis 28. März in der Deutschen Oper in Berlin, 30. März bis 6. April in Füssen im Festspielhaus Neuschwanstein. Und es gibt natürlich auch Konzerte im Rest von Europa. In Frankreich gibt es Shen Yun in 12 Städten, in Italien in 8 und in der Schweiz zum Beispiel in Basel und in Österreich in Salzburg. Trailer und Tickets finden sich wie immer im Internet. Viel Spaß!
承诺害怕会伤害，我哭了，泪若流浪深海，你怎么舍得？当我思念，心安无绪，这会心痛的情节。
China plant neue Kultur des Kinderkriegens und Heiratens. In Zeiten sinkender Geburtenraten und weniger Eheschließungen hat Chinas Regierung Hilfe für Eltern und Kinder in Aussicht gestellt. Die Maßnahmen sollen Paare dazu animieren, Kinder zu bekommen und die Kosten für Geburten, Erziehung und Bildung senken, wie aus einer Mitteilung des Staatsrats hervorging. Peking will demnach so eine neue Kultur des Kinderkriegens und Heiratens errichten und eine positive Einstellung zur Ehe und Familie fördern. Die Lokalregierungen sollen den Angaben zufolge Regelungen umsetzen, damit junge Eltern leichter eine Auszeit nehmen können. Peking stellt außerdem Steuervorteile und ein System für Zuschüsse bei Geburten in Aussicht. Zu den Vorhaben zählten auch mehr und leichter zugängliche Angebote für die Betreuung von Kindern und deren Gesundheitsversorgung. Neue öffentliche Plattformen sollen die Partnersuche für junge Leute zudem fördern. Bis wann die Regierung die Pläne mit wie viel Geld umsetzen will, blieb offen. Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der Chinas Demografieproblem immer drängender wird. Parallel sind die Erziehungskosten vor allem in Großstädten hoch und obendrein machen viele Menschen die hohe Jugendarbeitslosigkeit sowie die schwache Wirtschaftsentwicklung Sorgen. Trotz Abschaffung der jahrzehntelang herrschenden Ein-Kind-Politik vor knapp 10 Jahren schrumpft die Bevölkerung in dem Land mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern nach offiziellen Angaben seit dem Jahr 2022. Experten berichten, dass manche Städte Grundschulen in Altenheime umgebaut hätten, weil Kinder fehlten und es mehr Rentner gegeben habe. Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2050 rund 500 Millionen Chinesen 60 Jahre und älter sind. Um mehr über die Furcht vor dem Kinderkriegen und Einflussfaktoren zu erfahren, begann die Nationale Gesundheitskommission, rund 30.000 Menschen an verschiedenen Orten in China zu befragen. Ausländische Medien berichteten unter Berufung auf betroffene Frauen, dass diese Anrufe von Behörden erhalten hätten, die dann nachfragten, ob sie schwanger sei. Damit wolle die Regierung die Frauen dazu bewegen, Kinder zu bekommen, so die Einschätzung der South China Morning Post. Humanoider Roboter aus China bricht Rekord. Ist der menschenähnliche Roboter Star One der Firma Robot Era mit oder ohne entsprechendes Schuhwerk ein schnellerer Läufer? Und auf welche Geschwindigkeit schafft er es? Laufen Sie lieber barfuß oder mit Schuhen? Die Antwort dürfte wahrscheinlich ziemlich eindeutig ausfallen: mit Schuhen. Ebenso ist es bei humanoiden Robotern. Kein Wunder, denn sie sind so konzipiert, dass sie den Menschen ähneln. Sie gehen aufrecht auf zwei Beinen und haben einen den Menschen nachempfundenen Körperbau. Die chinesische Firma Robot Era hat Ende September zwei Roboter der Star One-Reihe in die Wüste geschickt. Die Firma schickte die Roboter natürlich nicht in die Wüste Gobi, weil sie wütend auf die Star One-Modelle war. Nein, es ging vielmehr darum, sie nicht in, sondern eher durch die Wüste zu schicken. Im Nordwesten Chinas wollten sie feststellen, ob ein Star One mit oder ohne Sportschuhe schneller unterwegs ist. Der Sportschuhträger liegt zu Beginn deutlich zurück, holt aber im Laufe des Rennens auf und zieht am Barfußläufer vorbei. Die Geschwindigkeit rund 13 Kilometer pro Stunde, die Laufdauer 34 Minuten. Im März noch lag der humanoide H1 von Unitree Robotics mit etwa 12 Kilometern pro Stunde vorne. Es ging über unterschiedliches Terrain, Wiesen, Schotter und schroffe Bergpfade. Das einminütige Video von Robot Era hat mittlerweile satte 200.000 Aufrufe, während die Musik zwischenzeitlich wie eine Roboterversion von Nenas 99 Luftballons klingt, macht das Lesen der Kommentare durchaus Laune. Ein User schreibt unter dem Video etwa: Das ist eine innovative Sportschuhwerbung. Einige nennen auch die enorme Ähnlichkeit zu den hauseigenen Robotern der Marke Tesla, dem Robotassistenten Optimus.
Sunshine when he's gone. It's no warm when he's away. And no sunshine when he's gone. And he always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time. If he's going to stay. Oh, and no sunshine when he's gone. And a house just and no hall. Anytime he goes away. I know, I know.
China macht 840 Milliarden Dollar für verschuldete Kommunen locker. Die chinesische Wirtschaft schwächelt, vor allem wegen der Krise im Immobiliensektor. Nun hat die Regierung ein Programm angekündigt, um eine große und bislang unbekannte Schuldenlast der Kommunen zu lindern. Unter versteckten Schulden versteht man Schulden, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. Chinas Finanzminister Lan Fuan schätzt, dass sich diese versteckten Schulden der lokalen Regierungen in seinem Land Ende 2023 auf fast 2 Billionen Dollar aufsummierten. Um die Risiken und wirtschaftlichen Belastungen durch diese gewaltigen Kredite einzudämmen, hat die Regierung in Peking nun ein Umschuldungsprogramm angekündigt. Konkret hat die Regierung zunächst einen fast 840 Milliarden Dollar starken Plan zur Refinanzierung von Kommunalschulden verabschiedet. Es soll auch dazu beitragen, das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren. Bedarf hierfür dürfte da sein. Schließlich setzt die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und damit die erneute Aussicht auf einen Handelskrieg das Land verstärkt unter Druck. Die versteckten Schulden sind in China ein verbreitetes Problem, da Lokalregierungen in der Vergangenheit häufig indirekt Geld aufgenommen haben, um etwa Infrastrukturprojekte zu finanzieren. In der Praxis gehen diese Kredite aber mit erheblichen Risiken einher, da die Schuldenlast oft nicht transparent in den öffentlichen Finanzberichten erscheint. Finanzminister Lahn hofft, dass durch das Programm die versteckten Schulden bis Ende 2028 auf gut 320 Milliarden Dollar sinken werden. Die Entscheidung fiel zum Ende der Sitzungswoche des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses. Mit dem Paket will Peking auch dafür sorgen, das selbst gesteckte Wirtschaftswachstumsziel von rund 5% in diesem Jahr zu erreichen. Bereits in den vergangenen Wochen waren mehrere Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft angekündigt worden. Die Märkte reagierten zunächst allerdings enttäuscht über die Ankündigung, die Rohölsorte Brent und das Industriemetall Kupfer verbilligten sich um jeweils etwa 1,5%. Einem Händler zufolge hatten Anleger auf ein doppelt so großes Paket gehofft. Besonders die Krise im Immobiliensektor, der China einst als Wachstumstreiber diente, bremst die chinesische Wirtschaft und belastet auch die Kommunen, die am Verkauf von Landnutzungsrechten verdienen. Hinzu kamen hohe Ausgaben und niedrige Steuereinnahmen während der Pandemie. Verschärft wird die Lage der Wirtschaft insgesamt durch derzeit schwindendes Vertrauen der Konsumenten, was auch den Binnenkonsum dämpft. Außerdem haben vor allem junge Menschen Probleme, Arbeit zu finden. Hinzu kommen die bereits bestehenden Handelsstreitigkeiten und Zölle, die sich auf die Wirtschaftsleistung auswirken. Und nun noch zu unserem Kulturthema. Es geht um die Unterhaltung zwischen einem Fischer und einem Holzfäller. Shao Yong, der lebte 1011 bis 1077 nach Christus, war einer der gebildetsten Gelehrten in der chinesischen Geschichte. Er lebte während der Song-Dynastie und war Philosoph, Kosmologe und Historiker. Er war hoch geachtet wegen seiner Tugenden und seines tiefgründigen Wissens über Ikonographie und Numerologie. Shao Yong glaubte, wenn Menschen Tugend schätzen, seien sie höflich und bescheiden, dann würde die Gesellschaft blühen. Wenn Menschen jedoch nach Profit und Eigennutz streben, würden sie für Profit und Macht kämpfen, wodurch die Gesellschaft ins Chaos abgleiten würde. In der Geschichte über einen Fischer und einen Holzfäller schrieb Shao Yong über die Konsequenzen des Trachtens nach Eigennutz. In der besagten Geschichte fischte ein Fischer an einem Flussufer. Ein Holzfäller kam vorbei und fragte, was machst du?
Fischen, antwortete der Fischer.
Du kannst Fische fangen, einfach weil du einen Fischerhaken benutzt, richtig? Fragte der Holzfäller.
Ja, erwiderte der Fischer.
Was ist, wenn du keinen Fischköder an den Haken gibst? Wollte der Holzfäller wissen.
Das funktioniert dann nicht, meinte der Fischer.
Und so geht der Fisch nicht wegen des Hakens an den Haken, sondern wegen des Köders, seufzte der Holzfäller.
Der Fisch also verliert sein Leben nur wegen diesem kleinen Köder.
Manche Menschen sind wie der Fisch. Sie ruinieren ihre Zukunft einfach nur wegen einem bisschen Eigennutz.
Shao Yong starb im Alter von 67 Jahren. Nach seinem Tode verliehen ihm zahlreiche Kaiser ehrenvolle Titel.
Ja, und das war's auch schon wieder bei China intern auf Querfunk 104,8. Wir hören uns immer am 2. und 5. Sonntag im Monat um 11 Uhr und in der Wiederholung am 3. Montag im Monat um 12. Außerdem gibt es noch den Internetstream und da kommt die Sendung am 1. Montag im Monat um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Zusammenstellung und am Mikrofon war Clemens Wolf. Tschüss und Zeit, Jens.